Eine Sache, die ich sehr faszinierend finde bei Hiob und seinen Freunden, ist, dass sie sich tatsächlich ausreden lassen. Weil ich kenne es bei vielen Leuten, man fängt an zu reden und sobald den anderen etwas stört, haut er sofort rein. Und lässt den anderen nicht mal den Gedanken zu Ende führen. Also, so sehr ich bei Hiobs Freunden auch schon bemängelt habe, dass sie irgendwie doch nicht richtig zuhören, dass sie sich an einer Sache aufhängen, die Hiob gesagt hat, und dann dagegen hauen, sie lassen ihn wenigstens ausreden. Und umgekehrt auch. Das mag tatsächlich auch die Höflichkeit der damaligen Zeit gewesen sein, die uns vielleicht heute etwas abhanden gekommen ist. Und immer wieder merken wir, Hiobs Freunde haben eigentlich schon irgendwie recht, weil sie ganz viel Wahres sagen. Auf der anderen Seite haben sie Unrecht, weil es immer bei ihnen im Hinterkopf mitschwingt, Hiob, du musst etwas Schlimmes gemacht haben, sonst wird es dir nicht so gehen. Und das ist das, was sie sich tatsächlich irgendwann in der Zeit, bis sie angefangen haben zu reden, festgesetzt haben. Es geht nicht anders, Hiob muss was Schlimmes getan haben, denn Gott ist ja nicht ungerecht. Und Hiob sagt sich, ich habe nichts Schlimmes getan, also entweder ist Gott ungerecht oder er muss mir noch Recht schaffen. Irgendwie so etwas muss sein. Wir sind jetzt im zweiten Zyklus. Also es war zuerst eben Hiobs Klage dran, dann kam Eliphas, dann kam Bildad, dann kam Zophar, dann Hiobs Antwort jeweils darauf. Dann kam wieder Eliphas und jetzt sind wir in der zweiten Rede des Bildad. Da antwortete Bildad von Schuach und sprach: Wie lange wollt ihr auf Worte Jagd machen? Habt doch Einsicht, danach wollen wir reden. Warum werden wir geachtet wie Vieh und sind so töricht in euren Augen? Willst du vor Zorn bersten? Soll um deinetwillen die Erde veröden und der Fels von seiner Stelle weichen? Von seiner Stätte weichen? Also, irgendwie ist es bei den Freunden nicht angekommen, dass sie Hiob vielleicht auch mal einen Vertrauensvorschuss geben könnten. Das wäre ja auch gar nicht ganz schlecht. Zu sagen, okay, wir haben jetzt schon mal ein paar Argumente gehört. Und was ich tatsächlich schon häufiger gesagt habe, es wäre den Freunden vielleicht besser angestanden zu sagen, okay, Hiob, wir haben keine Ahnung. Das ist das, wie ich sehe, aber es kann auch falsch sein. Aber die Freunde sind so, dass sie sagen, nein, es muss wahr sein, wie wir es sehen. Und jetzt ist so dieses, eben dieses, wie lange wollt ihr auf Worte Jagd machen? Das ist so dieses, man hört ein Wort und hängt sich daran auf. Und das ist in unserer heutigen Zeit mitunter noch mehr, weil wir verbinden mit Worten ganz, ganz viel. Aber mitunter ganz was anderes als ein anderer. Ein Beispiel aus unserer heutigen christlichen Welt. Im evangelikalen Bereich sagt man gerne, es geht nicht um Religion, es geht um eine Beziehung. Jesus ist gekommen, um die Religion zu töten. Das stößt bei anderen Leuten, die aus traditionelleren Strömungen kommen, auf falsche Ohren, weil für die hat Religion noch die alte Bedeutung mit Religion bedeutet, ich binde mich zurück an etwas. Und zwar im christlichen Glauben eben vor allem, ich binde mich zurück an jemanden. Und das ist genau eigentlich das Gleiche, was dann im evangelikalen Bereich gesagt wird mit Beziehung. Für den Evangelikalen bedeutet Religion, ich meine, es war Feuerbach, der gesagt hat, der das dann so formuliert hat, dass man so menschliches Verlangen hat und sich da irgendwie selber alles versucht aufzubauen und selber eben versucht, zu Gott zu kommen. Das kann Religion auch im alten Stil sein, aber Religion eben, entweder ich binde mich an das, was ich selber tun kann, oder ich binde mich an das, was Jesus getan hat. Und da kann man sich so richtig dran aufhängen. Und das hat ein Schweizer Bibelschullehrer mal gesagt, wir haben heute gewissermaßen ein neues Babel. Wir haben zwar die gleichen Worte, aber sie bedeuten unterschiedliche Sachen. Und das ist hier in gewisser Weise auch. Man redet aneinander vorbei, man benutzt dieselben Begriffe. Hiob und seine Freunde benutzen dieselben Worte, aber sie verstehen sich doch irgendwie nicht. Und das ist dieses, also auf Worte Jagd machen, in dem Sinne, dieses Wort, was du benutzt hast, das passt mir nicht. Weil ich es ganz anders verstehe, als du es gerade gebraucht hast. Noch ein Beispiel bei uns aus dem Hauskreis. Ich habe gesagt, wir dürfen eine Dreistigkeit haben, zu Gott zu kommen. Und einer aus dem Hauskreis war sofort, boah, das steht doch nicht, dreist ist, hat sofort dagegen geschossen. Und hat mir nicht mal die Zeit gelassen, zu erklären, dass Dreistigkeit auch was Gutes sein kann. Eben, dass es eine positive Dreistigkeit gibt. Weil man tatsächlich auch übersetzen kann, mutig komme ich vor den Thron, eben dreist komme ich vor den Thron, also in Hebräer 4, Vers 16 war es, glaube ich, dass wir voller Freimut vor den Thron Gottes kommen können. Oder tatsächlich auch mit einer, man kann es sagen, mit einer gesunden Dreistigkeit. Eben zu sagen, wie ein Kind reinkommt zum Vater, die Geschichten kennt man gern von John F. Kennedy, dass seine Kinder einfach ins Oval Office hineinspaziert sind. Kleine Kinder, aber es sind die Kinder des Präsidenten, also dürfen sie rein. Und so dürfen wir zu Gott kommen. Aber genau, darüber streitet man sehr gerne, weil unsere eigene Definition der Worte etwas bedeutet und das kann nur das bedeuten und was der andere sagt, ist darum falsch. So. Und das sagt Bildert hier jetzt eben auch. Und darum sagt er, habt doch Einsicht. Danach wollen wir reden. So ein bisschen ist er jetzt darauf aus, wie es scheint, lass uns mal gucken, was wir eigentlich meinen. Allerdings redet er sich gleich wieder da raus, aus dem Ganzen. Also, zum einen sagt er, ich hätte es gern, aber dann merkt man doch wieder, er redet sich doch wieder selber nach dem Mund. Also wenn er dann sagt, willst du vor Zorn bersten, soll um deinetwillen die Erde veröden und der Fels von seiner Stätte weichen, das Gleiche könnte man ihm auch vorwerfen. Weil eben Bildert genauso sich nicht reinreden lassen will in das, wie er die Dinge sieht. Dass er auch falsch liegen könnte. So, Vers 5 sind wir. Dennoch wird das Licht der Gottlosen verlöschen und der Funke seines Feuers wird nicht leuchten. Und da merkt man wieder, er ist immer noch genau bei derselben Schiene. Hiob, du hast eindeutig gesündigt, sonst wäre das, was du getan hast, nicht auf dich zurückgekommen. Also sonst wäre das, wie du es jetzt gewesen, sonst wäre das, wie du jetzt lebst, nicht gerecht. Und Gott ist ja gerecht und alles. Und der Gottlose, der vergeht, kennt man auch aus vielen Psalmen, kannte er damals natürlich nicht, weil es die Psalmen noch nicht gab, aber Psalm 1 zum Beispiel, der gottlose Weg vergeht. Und das ist irgendwie Spreu, die der Wind verweht. Das Licht wird finster werden in seiner Hütte, also in der Hütte des Gottlosen. Und seine Leuchte wird über ihm verlöschen. Seine kräftigen Schritte werden kürzer. Und sein eigener Plan wird ihn fällen. Ins Garn bringen ihn seine Füße und über Fanggruben führt sein Weg. Das Netz wird seine Ferse festhalten und die Schlinge wird ihn fangen. Sein Strick ist versteckt in der Erde und seine Falle auf seinem Weg. Um und um schreckt ihn jähe Angst, dass er nicht weiß, wo er hin soll. Unheil hungert nach ihm und Unglück steht bereit zu seinem Sturz. Kommt gleich noch mehr, aber ich gehe erstmal das hier. Was Bildert sagt, ist auch eigentlich alles wahr, wie schon häufiger gesagt. Das ist das, was die Bibel auch an anderen Stellen sagt. Das Schicksal des Gottlosen ist am Ende ein Ende mit Schrecken. Und zwar ein Ende mit Schrecken ohne Ende. Um unser schönes Sprichwort mal weiter zu behelligen. Es kann dem Gottlosen noch so gut gehen. Am Ende geht es ihm nicht gut. Und sei es auch in Anführungszeichen nur, dass er auf dem Sterbebett leidet. Ihr kennt das bestimmt, was so die letzten Worte von bestimmten berühmten Leuten gewesen sind. Also Goethe soll gesagt haben, mehr Licht. Und man hat schon wirklich die Fenster weit aufgerissen und er rief immer noch, mehr Licht. Daraus können wir dann schließen, dass um ihn wirklich so eine Dunkelheit war an seinem Tod, dass ihn auch das Sonnenlicht nicht mehr erhellt hat. Oder Voltaire, der Gott Zeit seines Lebens verspottet hat, der am Königshof in Preußen ein- und ausging und ein hochgelobter Gast war, der aber schier im Wahnsinn gestorben ist. Und das Witzige dabei bei Voltaire, der sagte, in 100 Jahren wird es die Bibel nicht mehr geben. Und sein Haus, in dem er in Paris gelebt hat, ist 100 Jahre später von der französischen Bibelgesellschaft gekauft worden. Also, Bildert hat eigentlich recht. Das passiert mit den Gottlosen. Gott kümmert sich darum, dass auch schon in dieser Welt den Gottlosen ihr Recht geschieht. Und wenn es doch so aussieht, als kämen sie in dieser Welt nicht davon, dann doch in der kommenden Welt. Also wo so viel Ungerechtigkeit ist und wir bei manchen Leuten denken, die kommen jetzt einfach davon. Aber dann am Ende können wir sehen, nee, sie kommt doch nicht davon. Und Gott bringt sie zu Fall. Ganz besonders mit all dem, was ihr hier mit Strauchen uns erwähnt, das ist etwas ganz Besonderes, wie Gott über Leute schon in diesem Leben das Gericht vollzieht. Dass sie sich in ihrem eigenen Irrtum so verfangen, dass sie nicht mehr rauskommen. Ein Beispiel dafür ist der Pharao, der zuerst noch 6-mal die Möglichkeit hatte, dass er sein Herz öffnen konnte. Er hat es aber verhärtet. Und danach hat Gott 6-mal das Herz des Pharao verhärtet. Also die 10 Plagen inbegriffen und dann davor 2-mal noch. Dass Gott irgendwann gesagt hat, so, jetzt hast du keine Chance mehr und jetzt verhärtest du dein Herz noch mehr, dass du immer weiter aus deiner Sicht völlig unlogische Dinge tust und verhedderst dich mehr und mehr in deine Gottlosigkeit, in deinen Wahnsinn, dass du zu Fall kommst. Das kann Gott auch nutzen, wie bei Nebukadnezar, dass Nebukadnezar am Ende doch zum Glauben gekommen ist. Also selbst da ist eigentlich theoretisch am Ende doch noch nicht, also irgendwie doch noch die Chance. Aber genau, man weiß es nicht genau, wo Gott halt bei jedem Menschen einzeln sagt, da kommst du um. Und das ist das, was Bildert hier sagt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bis wohin ich gelesen habe. Ich gehe jetzt mal ab Vers 12. Auf alle Fälle habe ich den davor gelesen. Unheil hungert nach ihm und Unglück steht bereit zu seinem Sturz. Die Glieder seines Leibes werden verzehrt. Seine Glieder wird verzehren der Erstgeborene des Todes. Im Vers 13, das ist ganz krass, das findet man zum Beispiel in Apostelgeschichte 12. Petrus ist verhaftet worden von Herodes. Erst war Jakobus verhaftet worden, ist enthauptet worden. Dann hat Herodes bemerkt, oh, das gefällt den Juden, hat er Petrus auch noch gefangen genommen. Die Gemeinde hat gebetet, Petrus ist entkommen durch den Engel, was die Gemeinde übrigens dann, als die Erfüllung vor der Tür stand, nicht mehr glauben wollte. Das ist auch ein schöner Trost zu sehen, Gott erfüllt trotz unseres schwachen Glaubens manchmal doch die Gebete. Und dann, was ist mit Herodes passiert? Er ist einige Zeit später in den Norden gereist, die waren mit ihm im Clinch, die Leute dort in Tyrus und Sidon, und wollten dann aber sich mit ihm versöhnen. Er ist hin und hat eine Rede gehalten. Und in sein Gewand war Silber und Gold eingewebt, dass quasi die Sonne sich richtig drin wiedergespiegelt hat. Und das Volk rief, das ist die Stimme eines Gottes, das ist kein Mensch mehr. Und Herodes hat sich wirklich gedacht, ja, wunderbar. Und was heißt es dann? Ein Engel Gottes schlug ihn und er starb von Würmern zerfressen. Also das ist hier tatsächlich. Die Glieder seines Leibes werden verzehrt, seine Glieder wird verzehren, der Erstgeborene des Todes. Der Erstgeborene des Todes kann in gewisser Weise jetzt bei Herodes der Wurm sein, weil der Wurm halt derjenige ist, der als allererstes den Menschen noch weiter auffrisst. So. Dann. Er wird aus seiner Hütte verjagt, auf die er vertraute, und hingetrieben zum König des Schreckens. In seiner Hütte wird wohnen, was nicht ihm gehört. Über seine Städte wird Schwefel gestreut. Das eine, aus seiner Hütte wird er verjagt. Wir haben das in den Sprüchen. In 18, Vers 11. In Vers 10 ist es, der Name des Herrn ist wie ein starker Turm, der Gerechte flieht dorthin und wird gerettet. Und dann heißt es im nächsten Vers, der Reichtum eines Reichen dünkt ihn eine feste Mauer. Also, dass der Reiche denkt, dadurch kann mir nichts passieren. Aber es dünkt ihn halt nur so, um eben das schöne alte Wort zu nehmen. Der Reichtum kann einem noch so sicher wirken, aber Gott kommt hinein und bringt das alles um. Und dann wird er aus seiner Hütte verjagt. Das kann ein Palast sein, die Hütte. Aber Hütte ist in dem Fall der Begriff für das vergängliche Haus. Kann sogar der Begriff sein für den vergänglichen Leib. Und dann in seiner Hütte wird wohnen, was nicht zu ihm gehört. Das kann zum einen bedeuten, was Gott seinem Volk Israel zum Beispiel gegeben hat. Dass Israel nach Kana angekommen ist und hat die Häuser bewohnen dürfen, die sie nicht gebaut haben. Kann man übrigens, wenn Leute dann sagen, Weihnachten und Ostern sind eigentlich heidnische Feste, die wir dann umfunktionalisiert haben und man darf das gar nicht, weil das hat früher den Heiden gehört. Und dann kann man sagen, selbst wenn das wahr wäre, Gott hat seinem Volk das Land Kanaan gegeben und die Häuser der Kanaaniter, in denen der schlimmste Götzendienst überhaupt getrieben wurde. Und wenn das mit Weihnachten und Ostern so wäre, dann hätte Gott seinem Volk auch nicht Kanaan geben dürfen. Aber, also, das sind zum Teil, also das mit Weihnachten und Ostern ist eigentlich in der Nazi-Zeit wirklich eher gepusht worden, damit die Nazis sagen konnten, nee, das dürfen wir auch feiern, obwohl wir keine Christen sind, auch wenn wir uns das Label manchmal aufsetzen. Genau, aber wir dürfen da drin wohnen, was andere gebaut haben, selbst wenn die Feste vielleicht doch früher anderen gehört haben. David hat die Reichtümer der Heiden genommen, um sie in den Tempel zu bringen. Wir dürfen das nehmen, was den Feinden gehört hat, und dürfen es uns einverleiben für die Gemeinde. Das gehört tatsächlich zu dem Gericht Gottes über die Gottlosen. Und dann über seine Städte wird Schwefel gestreut. Das ist ein anderer Aspekt. Da kann man jetzt tatsächlich an Sodom und Gomorra denken. Sodom und Gomorra, die es zu dem Zeitpunkt ja wohl noch gab. Also ist zumindest gut möglich, dass es noch vor der Zeit von Abraham war. Weil das Land Uz ist ja ungefähr Edom und da war noch zum Teil ein anderes Klima. Also alles möglich. Und dann geht's weiter. Unten verdorren seine Wurzeln und oben verwelken seine Zweige. Wenn oben die Zweige verwelken, kann das bloß sein, dass es einfach heiß ist. Aber wenn die Wurzel verdorrt, dann ist alles aus. Ganz berühmtes Beispiel ist das mit Jona, wo der Wurm dann ankommt und die Terebinte frisst. Sein Andenken wird vergehen im Lande und er wird keinen Namen haben auf der Gasse. Er wird vom Licht in die Finsternis vertrieben und vom Erdboden verstoßen werden. Er wird keine Kinder haben und keine Enkel unter seinem Volk. Es wird ihm keiner übrig bleiben in seinen Wohnungen. Das ist auch krass. Also gerade mit dem Andenken. In vielen antiken Kulturen hat man gesagt, solange an einen gedacht wird, lebt dieser Mensch weiter. Also gerade bei den Römern war das so, aber auch wenn man weiter in den Osten geht. Viele Kulturen haben das gesagt. Und wenn es dann heißt, das Andenken wird vergehen, dann war das bei denen im Hinterkopf, zumindest bei denen, die Gott nicht kannten, es wird mit diesem Menschen ganz aus sein, wenn man nicht mal mehr an ihn denkt. Und das Krasse ist, im Gegensatz dazu Abraham. Also auf der einen Seite noch der Turm zu Babel, die haben gesagt, lasst uns diesen Turm bauen, damit wir uns einen Namen machen. Und auf der anderen Seite Abraham, der einzelne Mann, damals noch Abraham, dem Gott sagt, ich will dir einen großen Namen machen. Und heute, über 4000 Jahre später, kennen Völker mitten im hintersten Urwald den Namen von Abraham. Aber die Namen von irgendwelchen großen sumerischen Königen kann keiner mehr aufnehmen. Und alles andere mit dazu, vom Licht in die Finsternis vertrieben, also das Licht, wo noch alles gut ist, in die Finsternis, wo der Tod ist. Vom Erdboden verstoßen. Keine Kinder und keine Enkel haben. Also keine Nachkommen, weil auch viele gesagt haben, wir leben in den Nachkommen weiter. Was dann für manche spielt das mit rein bei Abraham, wenn er Isaak opfern sollte. Bin ich noch nicht ganz sicher, ob das wirklich mit reinspielt. Man kann es mit reinnehmen, aber genau, das ist. Ja. Und dann heißt es weiter, die im Westen werden sich über deinen Gerichtstag entsetzen und die im Osten wird Furcht ankommen. Also, wir haben diesen schönen Vers aus Psalm 113. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Das heißt, von Osten bis Westen, von Morgen bis Abend. Und dann die im Westen und die im Osten, eben alles, was den Himmel überspannt. Alle werden sich darüber entsetzen, was mit diesem Gottlosen passiert. Und dann schwingt jetzt eben bei Bildad immer noch wieder mit, Hiob, genau das passiert dir gerade. Du bist so ein guter und reicher Mann gewesen. Aber du musst im Endeffekt doch irgendwas getan haben, sonst wäre dir nicht das passiert, was dir jetzt passiert ist. Und dann sagt er, ja, so geht's der Wohnung des Ungerechten und der Stätte dessen, der Gott nicht achtet. Klammer auf, und jetzt sieh mal Hiob, wo du gelandet bist. Weil Hiob ja auch selber sagt, von seinem Gefühl her, dass er jetzt wirklich am Ende angekommen ist, wo er sagt, jetzt kann ich auch sterben, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt habe ich nichts mehr, wofür sich zu leben lohnt. Nur noch das bloße Leben, aber krank, seine Frau verachtet ihn und alles Mögliche, er hat eigentlich nichts mehr. Und seine besten Freunde, die wollen ihm helfen damit, dass sie sagen, jetzt sieh doch ein, dass du gesündigt hast. Aber wenn dazu müsste Hiob ja lügen, weil er weiß, dass er nicht gesündigt hat. Und die Bibel bezeugt uns auch, dass er nicht gesündigt hat. Wenigstens nicht mit seinen Lippen. Vielleicht in seinem Herzen. Das ist was anderes. So, jetzt kommt die Antwort Hiobs und jetzt kommt demnächst der wichtigste Vers dieses ganzen Buches. Hiob antwortete und sprach, wie lange plagt ihr doch meine Seele und peinigt mich mit Worten? Haben wir? Bildad hatte das mit den Worten und Hiob hatte auch wieder die Worte. Worte können manchmal ziemlich schlagen. Ja, im Deutschen heißt es nicht umsonst Ratschläge. Worte können einen ziemlich verhauen, vor allem wenn man sie an sich ranlässt. Da muss man dann, also bei den Worten muss man tatsächlich dann sagen, gerade wenn der Teufel mit seinen Lügen ankommt, dann zu sagen, nein, halt, Moment, Gott sagt was ganz anderes über mich. Du kannst versuchen, mich mit diesen Worten zu schlagen, Teufel, aber ich schlag zurück mit dem Wort Gottes. Und sagt hier, ihr habt mich nun 10-mal verhöhnt und schämt euch nicht, mir so zuzusetzen. Habe ich wirklich geirrt, so trage ich meinen Irrtum selbst. Wollt ihr euch wahrlich über mich erheben und wollt ihr mir meine Schande beweisen? Klammer auf, ja, wollen sie. So wie die drei sich benehmen, wollen sie ihm wirklich zeigen, hier, ob du musst gesündigt haben, gib's einfach zu. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das schon mal gesagt habe, aber einer der Gründe, warum sie das mitunter sagen und warum sie Hiob klar machen wollen, du musst gesündigt haben, ist, weil sie dann wissen, wenn Hiob gesündigt hat und ihm deswegen all das Schlimme passiert ist, dann stehen wir auf der richtigen Seite. Und dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das mit uns auch mal passiert. Weil wenn der Gerechte so plötzlich abstürzen kann und so enden kann wie Hiob, nee, das wollen wir nicht. Und das ist mitunter auch einer der Gründe, warum die Freunde Hiob so zusetzen, dass sie ihm sagen, jetzt gib's einfach zu, damit unsere Seele Ruhe hat. Und Hiob sagt weiter, so merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Siehe, ich schreie Gewalt und werde doch nicht gehört. Ich rufe, aber kein Recht ist da. Also Hiob sagt ganz klar, mir ist Unrecht geschehen, aber er sieht es einfach nicht, dass Gott ihm helfen würde. Wir hatten es früher schon, dass er sagt, er hätte so gerne, dass jemand zwischen ihm und Gott steht. Und haben dann auch schon gesagt, wir haben Jesus, der zwischen Gott und uns steht. Jesus, der wahre Mensch ist und deswegen für uns reden kann und der wahre Gott ist und deswegen für Gott reden kann. Aber das kann Hiob selber hier nicht sehen. Und er sagt, er, also Gott, hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann und hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. Das ist ja wirklich manchmal so, wenn man keinen Ausweg mehr sieht. Das ist das, warum zum Beispiel Hartmut Schmid Kapitel 3 das Tunnelkapitel genannt hat. Weil wirklich dort ist Hiob so weit drin, dass er hinten kein Licht mehr sieht und vorne kein Licht. Oder eben, wenn man dieses Bild hier nimmt, dass er sagt, vor mir ist eine Riesenmauer und ich komme nicht weiter. Nach hinten kann ich nicht mehr, aber nach vorne kann ich auch nicht. Und da steht er jetzt. Und das ist so oft, wo man steht, wo man auch im geistigen Leben stehen kann und sich denken, warum hat Gott mich jetzt hier hingeführt? Weil er ist doch mein Hirte und führt mich hierhin. Und dann sogar, er führt mich auf rechter Straße um seinen Namens willen. Jetzt stehe ich hier vor der Mauer. Was soll das jetzt? Dann muss man Gott darauf vertrauen, dass er einem entweder eine Leiter gibt, dass man über die Mauer rüber kann, dass er eine Tür zeigt, dass er einem einen Spaten gibt, dass man drunter durchmauern kann, dass er einem hinten dran geht, mit dem Finger, bing, über die Mauer rüberschießt oder was auch immer. Oder die Mauer einreißt oder, genau, irgendwas. Aber solange man das nicht hat, steht man davor und je mehr man auf diese Mauer guckt, desto verzweifelter wird man. Und das ist bei Hiob der Fall. Er hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann und hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. Also auch wieder dieses, ich hätte so gerne Licht, dass ich sehen könnte, wo ich lang nicht gehen soll, aber ich habe das nicht. Ich kann nicht weitersehen. Und es ist gerade nachts schlimm, wenn man dann nachts aufwacht und plötzlich diese Finsternis hat, gerade wenn es früh in der Nacht ist und man weiß, es braucht noch so lange, bis die Sonne wieder aufgeht. Und sich dann wieder zurück ins Licht zu beten, Psalmen und Lobgesängen, oder dass man vielleicht noch jemanden anruft, der gerade wach ist oder was auch immer. Gut, wenn man dann Freunde hat, die international leben, auf der anderen Seite der Weltkugel, die dann wirklich wach sind. Oder halt wirklich Freunde hat, die man auch mitten in der Nacht anrufen kann und sagen, du, ich brauche gerade Gebet, kein Problem. Und dann sagt er, er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen um und um, dass ich hinfuhr und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Das sind Sachen, die in den Psalmen andersrum sind. Psalm 30, du hast mir mein Trauergewand ausgezogen und mich mit Ehren gekleidet. Also genau das Gegenteil, was dann, Psalm 30 ist von David noch, genau, was David da sagt. Krone von meinem Haupt genommen, Psalm 103, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das, was Gott eigentlich tut. Er hat mich zerbrochen. Das ist tatsächlich was, was man sagen kann. Hosea sagt dann, lasst uns zum Herrn gehen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch wieder heilen. Das geht noch. Und dann hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Was heißt in Psalm 1 oder auch bei Nehemia 17, derjenige, bei Psalm 1, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn, sinnt über dem Wort nach Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Und Hiob sagt, ich erlebe hier genau das Gegenteil von dem, was die Psalmen sagen, die ich zwar noch nicht kenne, aber... Und sagte eben, sein Zaun ist über mich entbrannt und er achtet mich seinen Feinden gleich. Wenn man an dem Punkt angekommen ist, ist es richtig krass. Und der Einzige, der das annähernd mitbekommen hat, ist Nehemia. Wenn ihr kommenden Sonntag in den Gottesdienst geht und der Pfarrer tatsächlich über den vorgegebenen Predigttext predigt, dann seid ihr in dem Text, Jeremia 20, wo es richtig tief runtergeht. Also da ist Jeremia himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das wäre das, die Situation. Und noch krasser hat es Jesus selber erlebt, weil der wirklich die Gottverlassenheit mitbekommen hat. Der hat das, was Hiob hier sagen kann, wirklich nehmen können. Ehrenkleid ausgezogen, Jesus wurde sein Gewand ausgezogen. Krone vom Haupt genommen, er hat zwar die andere Krone aufgesetzt bekommen, aber genau. Er hat ihn zerbrochen, zwar doch nicht, weil ihm kein Knochen gebrochen ist, aber ne? Hoffnung ausgerissen wie ein Baum, sein Zorn ist über mich gebrannt und dann vor allem dieses, er achtet mich seinen Feinden gleich. Weswegen Jesus rufen konnte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz ist Jesus für einen kurzen Augenblick Gottes Feind geworden und hat den gesamten Zorn getragen, den wir hätten tragen sollen. Vereint kommen seine Kriegsscharen und haben ihren Weg gegen mich gebaut und sich um meine Hütte hergelagert. Er hat meine Brüder von mir entfernt und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen, meine Freunde haben mich vergessen. Meinen Hausgenossen und meinen Mägden gelte ich als Fremder, ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht und er antwortete mir nicht. Ich musste ihn anflehen mit meinem Munde. Mein Odem ist zuwider meiner Frau und den Söhnen meiner Mutter ekelt's vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich, stellte ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte. All meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Das ist richtig gut eine Beschreibung von dem, was Jesus passiert ist. Und bei ihm noch krasser. Also es gab ein paar wenige. Maria war noch unter dem Kreuz. Noch zwei andere Frauen, deren Namen ich gerade nicht mehr weiß, und Johannes war da. Aber ansonsten war keiner da. Seine Brüder nicht, seine Jünger nicht, keiner. Komplett verlassen und obendrein noch von Gott. Und eben bei Jesus noch krasser als bei Hiob. Und dann sagt Hiob weiter, mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur noch das nackte Leben brachte ich davon. Oder, hier ist eine extra Fußnote, wörtlich heißt es, nur mit meiner Zähne Haut bin ich davon gekommen. Also Zähne Haut, also mit der Haut, die ich noch an den Zähnen habe quasi. Also das bisschen, was ich selber noch mit davon ziehen kann. Sonst hat er nichts mehr. Eben sitzt da in der Asche, schabt sich, weil ihn diese Geschwüre so nerven und alles. Und dann sagt er, erbarmt euch über mich. Erbarmt euch, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Und er sagt an dem Punkt, liebe Freunde, steht ihr mir doch wenigstens bei. Aber nein, ihr kommt bei mir an und sagt, Hiob, es muss dich Gottes Zorn getroffen haben. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? So fühlen sich vor Hiob die Reden an. Wie gesagt nochmal, das, was die Freunde Hiobs sagen, ist alles richtig. Und allein schon, also gerade nochmal das am Anfang, dass sie so bei ihm waren und die 7 Tage geschwiegen haben, auch super. Und in einer gewissen Weise wollen sie ihm ja auch helfen. Aber weil sie so aneinander vorbeireden, hauen sie ihm eher noch eins drauf. Also gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Und dann sagt Hiob, ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zum ewigen Gedächtnis in einen Fels gehauen. Keine Ahnung, ob das dann in gewisser Weise passiert ist, aber es ist noch toller passiert für Hiob. Es ist nicht auf Blei geschrieben. Blei war eine Variante, wie man das gut festhalten konnte, weil Blei ja so gut haltbar ist. In Fels gemeißelt. Selbst das ist noch zu wenig. Was hier passiert ist, ist, seine Worte sind im Wort Gottes. Und vom Wort Gottes heißt es in Psalm 19, das Wort Gottes steht im Himmel auf ewig geschrieben. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Also Hiob hat eine viel größere Ehre von Gott bekommen, dafür, dass er auch an Gott festgehalten hat, als die, dass er selber für möglich gehalten hätte. Und dann kommt der schönste Vers des ganzen Buches, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben, und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, werde ich doch Gott sehen. Und ich gehe gleich nochmal das, was Luther übersetzt hat, das ist hier auch nochmal mit angegeben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebet und er wird mich hernach aus der Erde auferwecken. Und ich werde danach mit dieser meiner Haut umgeben werden und werde in meinem Fleisch Gott sehen. Zuallererst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ganz berühmte Vertonung ist ja von Händel im Messias. Das ist auch in dem ganzen Auferstehungskapitel drin im Messias. Mitten hinein, also nach dem Ganzen, was Jesus passiert ist und so weiter, kommen ja all diese Sachen aus Jesaja 53 und dann, wapp, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und aus Psalm 24, da lift up your heads, O ye gates, also erhebt, O Tore, eure Häupter, dass der König der Ehren einziehe. Mitten im Elend kann Hiob das sagen. Und das Schöne ist, der Erlöser oder Löser ist ein rechtlicher Begriff. Und das ist etwas, was Gott aus der damaligen Rechtswelt aufgenommen hat für das Volk Israel. Also Gott hat ganz viele Sachen, die damals schon galten für Israel, tatsächlich nochmal nicht in Stein gemeißelt, sondern im Himmel aufgeschrieben. Woran man merkt, ganz viel in der Gesellschaft damals war tatsächlich, was Gott sich für seine Leute gedacht hat. Der Löser ist der nächste Blutsverwandte. Das heißt also der eigene Sohn oder der eigene Bruder. Vielleicht auch der eigene Vater. Also je nachdem, was halt dann dabei ist, der nächste Blutsverwandte. Und wenn es keinen Bruder, Sohn oder Vater gibt, dann ist das zum Beispiel der Cousin. Oder Schwager geht auch, weil der ist dann ja verheiratet mit der Schwester. Oder eben, ne, oder der Bruder der Frau. Der Löser ist derjenige, der Recht schaffen soll. Es gibt verschiedene Varianten. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alle finde. Das eine ist, der Löser ist derjenige, der die eigene Witwe heiratet, wenn man keine Kinder gezeugt hat. Warum? Weil es mein eigenes Recht ist, dass mein Name weiterlebt, auch wenn ich keine Kinder habe. Das ist etwas, was Gott festgesetzt hat. Euer Name darf weiterleben. Und gerade wenn ich Gottes Namen die Ehre gebe, darf ich wissen, mein Name wird auch weiterleben. Also das, was Bildert vorhin gehabt hat. Und wenn zum Beispiel eben der Bruder heiratet, die Frau des Bruders, die Witwe des Bruders, und das erste Kind, das die beiden zusammen haben, gilt als Kind des Bruders und damit lebt der Name des Bruders weiter. Eine Sache, die ganz wichtige Geschichte, was das angeht, ist Boas und Ruth. Dann, wenn ich mir etwas zu Schulden haben kommen lasse, und ich, gibt es verschiedene Varianten dabei. Zum einen, ich muss mich dann verkaufen an einen anderen, an meinen Schuldner für 6 Jahre. Und im 7. Jahr werde ich freigelassen. Mein Löser kann mich vorher freikaufen. Mein Löser kann auch, wenn er das Geld halt hat, wenn er selber keine Schulden hat, mir das Land zurückkaufen. Er kann mir eben all meinen Besitz wiedergeben, den ich durch meine eigene Schuld verloren habe. Der Löser ist, also das ist jetzt quasi doppelter Aspekt dabei, eben mit dem Freikaufen und mit dem Zurückkaufen. Und das Zurückkaufen, das haben wir auch bei Boas und Ruth. Wo dann der eine Löser da ist, der eigentlich noch näher dran ist, der ist ein Bild für das Gesetz, der sollte eigentlich die Ländereien kaufen von Elimelech. Sagt dann auch, ich will es gerne lösen. Und dann sagt Boas, dann musst du aber auch Ruth heiraten. Und dann sagt er, das kann ich nicht. Aus welchem Grund auch immer. Und dann fällt es auf Boas, der ein Bild ist, allein schon durch seine Blutlinie, für Jesus. Dass Jesus uns das erlösen kann, was das Gesetz nicht kann. Er kann sogar die Seelen wiederholen. Er kann das Leben wiedergeben, das gestohlen wurde. So. Und eine Sache noch, die der Löser macht, ist, er ist der Bluträcher. Wenn ich umgebracht werde, sei es Totschlag oder Mord, dann hat mein Löser die Aufgabe, den anderen zu verfolgen und ihm den Garaus zu machen. Und eben bei Totschlag gab es dann die Freistätte in Israel, wo dann der Totschläger hinfliehen konnte und in den Toren sofort sagt, ich hab's nicht ernst gemeint und so weiter. Hier helft mir, und die Ältesten untersuchen das. Und der Löser darf draußen vor der Stadt lauern, wenn der andere rauskommt während der Zeit, bis der Hohepriester stirbt, und darf ihn dann niedermetzeln. Aber ansonsten, genau. Das sind lauter Sachen, der Löser schafft das Recht wieder. Der Löser ist derjenige, der eintritt für mein Recht. Und das Tolle ist, wenn wir jetzt das noch einmal kurz auf Jesus münzen, der nächste Blutverwandte, der sich nicht zu Schulden hat kommen lassen, das ist Jesus. Weil wir alle in Adams Sünde weiter sind. Wir alle haben es verbockt und können nicht, alle von uns sind in Schulden, aber Jesus ist derjenige, der uns aus den Schulden rausholen kann, der selber den Preis gezahlt hat und selber alles wieder zurückbringt. Das Tolle ist, er bringt sogar noch mehr wieder für das, wo uns Unrecht geschehen ist. Und das ist jetzt das Tolle. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es gibt die Erlösernamen Gottes. Ich bin mir nicht sicher, wer auf die gekommen ist. Also im Englischen werden sie dann genannt die Redemptive Names of God, also die Redemptive heißt die erlösenden Namen sozusagen. Wie Gott sich als unser Erlöser zeigt. 1. Mose 22, der Herr mein Versorger. 2. Mose 15, ich bin der Herr dein Arzt. 2. Mose 17, der Herr unser Heerbanner, also der, mit dem wir in den Krieg ziehen, mit dem wir siegen. Richter 6, der Herr ist Friede. Friede bedeutet allgemein, dass es gut geht. Der Herr unsere Gerechtigkeit, dass ich nicht mit meiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott stehen muss, sondern Jesus meine Gerechtigkeit ist. Der Herr ist da. Also er ist mein Beistand. Er ist einfach da, wo ich bin. Oder ich bin da, wo er ist. Und der Herr mein Hirte. Das sind die Erlösernamen Gottes, mit denen gezeigt wird, er ist mein Erlöser, der lebt, der sein Leben für mich gegeben hat, der aber wieder lebt und der mir deswegen Recht schaffen kann. Und das jetzt noch, ich nehme noch mal, wie es Luther übersetzt hat. Er wird mich hernach aus der Erde auferwecken. Also Hiob glaubt an die Auferstehung. Und dann, und ich werde danach mit meiner Haut umgeben werden und werde in meinem Fleisch Gott sehen. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil viele Leute sagen, dass zu Hiobs Zeit die Leute nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Eben dieses, mit dem man lebt in seinen Kindern weiter und das war's. Haben vielleicht auch viele geglaubt. Aber diejenigen, die an Gott geglaubt haben, die haben gewusst, es geht mit Gott weiter. Wie Jesus es später selber begründet hat, als das Ganze, als die Sadduzäer ankommen mit diesem, mit der Leviratsehe, mit dieser Löserehe, mit den 7 Brüdern. Und dann sagt Jesus, Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Nicht, ich war der Gott Abrahams, aber der ist nicht mehr da, sondern ich bin immer noch Abrahams Gott. Und das weiß Hiob. Er weiß, am Ende werde ich auferstehen und ich werde Gott sehen. Und wie viel mehr dürfen wir das wissen, die wir zu Jesus gehören? Und dann sagt er noch weiter. Ich werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen. Und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Das ist das, was den Gerechten wirklich ausmacht. Gott sehen zu wollen. Psalm 25 ist für diese Woche der Wochenpsalm. Und das allererste, was David da drin sagt, nach dir, Herr, verlangt mich. Danach sagt er, lasst mich nicht schwammen werden und so weiter. Aber das allererste ist, nach dir verlangt mich. Und 2 Psalmen später sagt David, eins bitte ich von mir, Herrn, das hätte ich gern, dass ich bleiben möge im Hause des Herrn, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. David sehnt sich nach Gott. Das macht den Gerechten aus. Sich nach Gott zu sehen, nicht nach all den Reichtümern, das ist Hiob eigentlich egal. Er sagt, ich könnte bettelarm sein, wenn ich nur wüsste, dass ich gerecht vor Gott bin. Wenn ich nur wüsste, ich bin mit Gott im Reinen. Und er weiß, mein Erlöser lebt, mein Erlöser ist Gott selber, der mir Recht schafft. Gott schafft mir Recht gegen sich selber. Nachdem er zuerst gesagt hat, ich möchte, dass jemand dazwischen steht. Und irgendwie weiß er doch, da ist Gott, der für mich gegen Gott eintritt. Wir hatten das schon mit dem Ratschluss Gottes letztes Mal. Den Leuten ist bewusst gewesen, Gott ist mehr als nur einer. Weil Gott in sich selber einen Rat hat. Und dann sagt er, wie ihr sprecht, wenn ihr sprecht, wie wollen wir ihn verfolgen und eine Sache gegen ihn finden? So fürchtet euch selbst vor dem Schwert, denn das sind Missetaten, die das Schwert straft, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt. Also, er sagt seinen Freunden, ihr sucht mit euren Aussagen, dass ich jetzt die Schuld eingestehe, nur dass ihr euch selber gut findet. Dass ihr jetzt tatsächlich sagen könnt, diese Schuld ist es und damit ist es geklärt. Und sagt eben auch, ihr fürchtet euch selbst vor dem Schwert. Also, was ich vorhin gesagt habe. Ja? Jetzt bestätigt sich das, was ich vorhin vermutet habe. Die fürchten sich davor, wenn Hiob das unschuldig passieren kann, dann sind wir auch nicht sicher. Und darum wollen sie so sehr, dass ihnen was Böses passiert ist. Und darum freuen wir uns so sehr darüber, wenn irgendwelchen Leuten was passiert. Gerade den Leuten, bei denen wir sagen, die haben noch bestimmt Dreck am Stecken. Und wenn es eigentlich fromme Leute sind, die sich aber irgendwie an manchen Punkten so verhalten haben, wie ich persönlich das jetzt nicht für fromme achte, dann passiert ihnen was. Ha, wunderbar, das geschieht dir recht. Bist doch ein Sünder. Klar sind die Sünder. Aber das kann auch einfach ein Angriff des Teufels gewesen sein. Genau. Und Hiob sagt den Freunden jetzt nochmal ganz klar, passt auf, wenn ihr euch jetzt gegen mich wendet. Das kann euch selber zum Unheil werden. Und da einmal ganz kurz den Verweis aufs letzte Kapitel. Hiob soll am Ende für seine Freunde opfern und beten. Also Gott sagt, ihr habt Hiob Unrecht getan und lasst jetzt Hiob für euch opfern und beten, damit euch nichts passiert. Also Hiob hat tatsächlich recht mit dem, was er hier sagt. Nochmal, so gut es die Freunde meinen, so blöd ist es doch, weil sie das falsche Vorzeichen im Kopf haben. Und so wird all das, was sie an guten Dingen sagen, negativ. Ich kann noch so viel Gutes sagen, wenn es den falschen Hintergrund hat, dann wird's nichts. Und dann muss ich am Ende auch dafür gerade stehen. Weil Jesus sagte, dass wir gerade stehen müssen für jedes nichtsnutzige Wort. Und ein nichtsnutziges Wort kann sogar die Wahrheit sein, wenn ich es unter falschem Vorzeichen sage. Und das falsche Vorzeichen ist, dass ich es nicht in Liebe sage. Und zwar in der Liebe, wie der andere die Liebe auch bemerken kann. Selbst wenn man manchmal denkt, bei Jesus spürt man die Liebe auch nicht unbedingt, wenn er den Pharisäern und Schriftgelehrten eins rechts und links um die Ohren haut. Aber das liegt wahrscheinlich nur daran, wie ich das selber lese. Und wenn man wirklich genau guckt, merkt man, dass selbst da bei Jesus die Liebe mitschwingt, weil er ja sagt, ihr kennt den Weg zum Leben und geht nicht hinein in den anderen, verbaut ihr den Weg auch noch. Wo Jesus den Leuten sagt, kommt doch rein. Aber wollen sie nicht, genau. Also noch einmal, das Wichtigste, was wir mitnehmen dürfen, mein Erlöser lebt. Jesus selber, der mir Recht schafft. Ich sage die vier Punkte nochmal. Da, wo ich umgebracht worden bin, schafft er mir Recht durch Blutrache, indem er auch sogar sein eigenes Blut vergießt und ich wieder leben kann. Da, wo ich mir was zu Schulden haben kommen lasse, kauft er mich frei mit seinem eigenen Blut und kauft auch das zurück, was ich durch meine eigene Schuld und Dummheit verloren habe. Darauf kann ich mich bei ihm als Erlöser berufen. Und sagen, das habe ich alles verloren, aber in Jesus kriege ich das wieder. Und, dass er meinen Namen weiterleben lässt. Durch Nachkommen. Wie auch immer das dann aussieht. Wie auch immer er das macht. Weil ich wissen darf, er schenkt es und er ist mein Erlöser. Darauf darf ich hoffen. Jesus, danke, dass du der Erlöser bist, dass wir auf dich bauen dürfen. Dass wir sagen dürfen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er weiß dich als unser Erlöser in unserem Leben. Darauf berufen wir uns, weil du unser Erlöser bist. Und darauf vertrauen wir, dass du es auch wirklich tust. In deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.